Ihr hört Geschichten aus Aarau.
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte. Willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge Geschichten aus Aarau. Mein Name ist Simon.
Und ich bin Manuel. Wir sind zwei Historiker und wir nehmen euch in unserem Podcast einmal im Monat mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit.
Die Geschichte von unserer Heimatstadt Aarau und ihren Bewohnern ist dabei immer der Leitfaden, den wir uns so entlangtasten. Und wir schauen da dabei dann aus lokaler Perspektive auf Ereignisse, Veränderungen und Phänomene, die sich teilweise aber auch dann weit jenseits von der eigentlichen Stadtmauern abgespielt haben. Das wissen die Zuhörenden schon, die uns länger folgen. Und Manuel, heute wirst du uns entlang dem Leitfaden in die Vergangenheit zurücknehmen. Was hast du heute vorbereitet?
Ja, ich starte gerade mit einer Frage, die gerade noch nicht unbedingt etwas mit Geschichte zu tun hat. Simon, mich interessiert, wann bist du das letzte Mal im Zirkus gewesen?
Das ist eine gute Frage. Schon länger nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja, ich würde sagen, das sind sicher 6 Jahre. So als Kind, Jugendlicher bin ich recht regelmässig mit der Familie und ja, in der letzten Zeit nicht mehr so. Obwohl ich eigentlich Zirkus so grundsätzlich gern gesehen habe. Vor allem als Aargauer gefällt mir natürlich der Monty gut. Wie ist es bei dir?
Hey, bei mir war auch in der Kindheit Zirkus ein fixes Programm im Jahr. Jetzt aber auch schon länger nicht mehr gewesen. Mal einmal im Monty vor einem Jahr etwa, aber es ist schon lang nicht mehr. Aber gerade wenn du so an deine Kindheit dich magst zurückerinnern, hast du irgendein spezifisches Zirkuserlebnis, das dir so in Erinnerung geblieben ist?
Ich glaube, als Kind habe ich einfach immer lässig gefunden, wenn es Tiere im Zirkus gehabt hat. Aber am besten natürlich, wenn es irgendwie Löwe oder Tiger gehabt hat. Das hat mich am meisten fasziniert. Heute wäre es wahrscheinlich mehr die Akrobatik-Einlagen von diesen Gruppen, die dort auftreten, wenn sie da durchs Zirkuszelt fliegen.
Heutzutage kann man ja immer noch mindestens einmal im Jahr irgendeinen Zirkus in Aarau besuchen. Die Zirkuszelte, die trifft man in Aarau im Schachen an, also auf dieser grossen Wiese, wo auch noch die Fußballplätze und so sind. Und das hat schon eine lange Tradition. Nämlich findet in Aarau schon seit dem späten 19. Jahrhundert Zirkus statt. Und wir schauen uns in dieser Folge die Geschichte von den Zirkus in Aarau an. Um das Thema noch etwas genauer zu beschreiben, lese ich dir noch einen Online-Artikel von der NZZ von 2015 vor. Im Zirkus-Knie treten ab kommender Saison keine Elefanten mehr auf. Die Familie Knie konzentriert sich auf den Aufbau einer Zuchtgruppe im Kinderzoo Rapperswil im Kanton St. Gallen. Mit dem Verzicht auf Elefantennummern im Zirkus brechen die Knies mit einer fast 100-jährigen Familientradition. Seit den 1920er Jahren waren Elefanten ein Markenzeichen des Zirkus Knie.
Die Meldung habe ich auch mitbekommen und das auch zur Kenntnis genommen. Ich mag mich auch an das Markenzeichen erinnern. Ich bin natürlich als Kind auch im Kinderzoo Rapperswil zu Gast gewesen und ich glaube, das Logo von dem Kinderzoo ist auch ein Elefant. Also der ist schon lange offenbar sehr verknüpft gewesen mit dem Zirkus Knie.
Mm. Ja, wir werden in dieser Folge noch mehr über den Zirkus Knie hören und auch ein bisschen darüber diskutieren, was es mit dem Programm vom Zirkus Knie über all die Jahre so auf sich gehabt hat. Es hat viele Veränderungen gegeben in dem Programm und die Elefanten sind nicht die einzige Kontroverse gewesen, sondern du wirst wahrscheinlich schon wissen, was sonst noch so kontrovers im Knieprogramm stattgefunden hat.
Ja, ich weiss einfach nicht spezifisch zum Zirkus Knie, sondern allgemein im Zirkus im frühen 20. Jahrhundert oder Ende 19., dass man dort nebst exotischen Tieren auch allerhand oder auch verschiedene exotische Menschen gezeigt hat, in Anführungszeichen, wo gewisse Kultur hätten sollen repräsentieren oder auch gewisse als exotisch empfundene Kulturen.
Mhm. Genau, sogenannte Völkerschauen sind fest im Programm vom Zirkus Knie verankert gewesen, auch von anderen Zirkus. Zum Beispiel hat der Zirkus Knie Veranstaltungen gehabt wie die Original-Indienschau, Ägypten und seine Rätsel, Sudanesen-Völkerschau oder Afrika ruft. Und im Anschluss zu unserer letzten Folge, die ich gemacht habe, schauen wir jetzt das Phänomen nicht unbedingt aus wissenschaftlicher Perspektive an, also wie sich der Blick auf sogenannte exotische Völker in der Wissenschaft prägt hat in Aarau, sondern eben so in der Unterhaltungsbranche, namentlich Zirkus.
Du hast ja das in der letzten Folge angekündigt, dass du das Thema Kolonialismus wirst jetzt noch weiterziehen von der geografisch-kommerziellen Gesellschaft, die du porträtiert hast, jetzt in dem Fall in die Populärkultur.
Genau, und der Zirkus Knie ist auch ein gutes Beispiel, weil es ist einer der wenigen Zirkus in Europa, der bereits seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts unterwegs ist und was es heute immer noch gibt in dieser Familiendynastie. Die Veränderungen im Programm kann man auch gerade in Aarau relativ gut verfolgen. Es gibt ein sogenanntes Schaustellerbuch im Stadtarchiv, wo Polizeibewilligungen festgehalten sind. Und dort kann man auch nachvollziehen, wieso was es Veränderungen im Knieprogramm gegeben hat. Und außerdem schauen wir uns noch gemeinsam eine Zeitschrift an, die heisst «Knie illustrierte Zirkuszeitung». Und anhand von dieser Zeitschrift können wir auch das Programm noch genauer unter die Lupe nehmen.
Das ist in dem Fall eine Illustrierte, die der Zirkus für sein Programm in jeder Spielzeit so ein bisschen rausgegeben hat, um zu porträtieren, was für Darbietungen er zu präsentieren hat.
Genau, da gibt es einfach zu jedem jährlichen Programm eine Publikation, die ja, einem so ein bisschen lustig machen soll auf das Programm vom Zirkus Knie. Ja, wenn sind die Zirkus das erste Mal auf Aarau gekommen? Wir schauen uns jetzt die Einträge aus dem Schaustellerbuch an. Dort gibt es so Ende 19. Jahrhundert, Mitte bis Ende 19. Jahrhundert die ersten Einträge. Nebst Karussellen, Obst- und Gemüseständen sind zu dieser Zeit auch die ersten Menagerien in Aarau erschienen oder haben zumindest eine Bewilligung erstattet. Menagerien sind Tierausstellungen, aber ohne wissenschaftlichen Anspruch, wie zum Beispiel zoologische Gärten, die in dieser Zeit auch entstanden sind, die haben eigentlich rein zur Unterhaltung gedient. Man muss sich das so vorstellen, dass Tiere mitgenommen worden sind, in relativ engen Käfigen und dann so wie in einem Jahrmarktstand ausgestellt worden sind. Der Ursprung von diesen Menagerien stammt aus den Höfen und dem Schlosspark von der Aristokratie, die zu ihren Gärten halt zusätzlich auch noch ja, eben so exotisch anmutende Tiere für sich ausgestellt haben. Also das ist wirklich rein ein aristokratisches Phänomen gewesen. Und mit diesen Menagerien ist es dann immer mehr zu einem Massenphänomen geworden und halt auch portabel, so dass man die Stände mit den Tieren von Ort zu Ort mitgenommen hat. Und um 1900 sind dann immer mehr auch Zirkusse auf Aarau gekommen. Darunter auch internationale Grössen, wie zum Beispiel der Zirkus Lorch aus Nürnberg, der Zirkus Drexler, der Zirkus Caroli oder Sarasani. Das sind Namen, die man vielleicht auch noch so irgendwie in Erinnerung hat, dass es das mal gegeben hat.
Noch nie gehört, aber sie sind teilweise sehr schön klingend. Sarasani finde ich jetzt, klingt sehr gut. Mhm.
Ich kenne den Namen von einem Pfadizelt, das so aussieht wie ein grosses Zirkuszelt. Ah, ich weiß nicht, ob der Name wirklich von dort kommt, aber es würde noch Sinn machen. Mm. Der Zirkus Drexler, einfach als Beispiel, der hat sich zu dieser Zeit König aller Zeltzirkusse genannt. Und er hat im Gesuch für eine Bewilligung in Aarau beschrieben, dass er ein Corps de Ballet bestehend aus 30 Damen dabei hat. Und hervorragendes Pferdematerial. Also man sieht, es sind da vor allem Pferdenummern. Daher kommt übrigens auch die Manege, die Runde, weil die Rösser dort rundherum reiten und das anscheinend für die Rösser relativ einfach ist, so die Kreisform. Eben auch so Akrobatik und Tanz sind dann zusätzlich zu dem Menagerie-Element in Zirkussen auch immer beliebter geworden.
Das wollte ich noch fragen zu den Menagerien. Eben, du hast angetönt, in der höfischen Kultur sind so Menagerien für exotische Tiere gewesen. Und jetzt im Zirkus, hast du genannt, kommen Pferde vor. Also ich kann mir schon so vorstellen, dass die Menagerien dann zusätzlich zu den heimischen Tieren, Pferden, die man dort zeigt, tatsächlich schon auch die exotischen Tiere gezeigt haben. Weil heute, wenn man in den Zirkus geht, gibt es ja oft auch Nummern mit Kleintieren, wo dort zeigen mit, ich weiss auch nicht, Geissli, Ponys und so weiter. Aber die Menagerien meinen schon eben eher Tiere wie Tiger, Löwen, Elefanten und so.
Genau, also das ist im Verlauf des 19. Jahrhunderts hat sich das ein bisschen verändert. Im Zirkus war es auch üblich gewesen, eben mit Rössern oder zum Beispiel Hunden Vorstellungen zu machen. Und Ende 19. Jahrhundert hat es eigentlich drei primäre Faktoren gegeben, wo das dann eben eher so in Richtung, in Anführungszeichen, Exotik geführt hat. Der erste Faktor ist die Industrialisierung. Also die Vergnügungskultur ist in der Stadt immer stärker verankert gewesen. Und das hat eben auch zu diesen Natur- und Tierausstellungen geführt, so ein bisschen als Kompensation zu dem urbanischen, städtischen Leben, ja, wo sich ja immer weiter so ein bisschen von der authentischen Natur wegbewegt hat.
Oder den Menschen gerade die Natur soll näher bringen, wenn sie sie schon im Alltag nicht mehr gleich erleben.
Ja. Genau, und wichtig ist auch, dass sich das Vergnügen ein Stückchen auch von der Politik und vom Adel emanzipiert hat. Mhm. Also es ist nicht mehr eine Frage irgendwie von der Macht oder von der Repräsentation gewesen, zum Beispiel irgendeinen Leu zu besitzen, sondern die Ausstellung von exotischen Tieren war halt einfach auch ein Marktwert gewesen. Dann der zweite Faktor ist dann die Exotik oder vor allem die Sehnsucht nach der Exotik, die sich in dieser Zeit mitentwickelt hat. Das haben wir in der letzten Folge zum Thema schon ein Stück weit besprochen. Also wie der Kolonialismus exotische Bilder erzeugt hat und auch aktiv versucht hat, die Sehnsucht nach dem Exotischen anzuregen. Im Fall von der Mittelschweizerischen Geografisch-Kommerziellen Gesellschaft hat es ja auch einen ökonomischen Hintergrund gehabt, dass man die Exotik bei den Leuten auch anregt, um Kaufkraft zu stärken für Kolonialwaren, für zum Beispiel Kunstgegenstände aus Kolonialgebieten. Die Exotik hat auch eine Art Gegenwelt zum eigenen Alltag können bieten. Also gerade der exotische Blick auf fremde Kulturen und ferne Länder hat auch so in der Vorstellung gegründet, irgendwie eine eigene zivilisierte Kultur zu stärken oder so ein bisschen die eigene Identität von Zivilisation stärker wahrzunehmen.
So haben sie es zumindest damals empfunden. Also, du hast jetzt immer Anführungs- und Schlusszeichen gemacht. Genau. Ja. Also Zivilisation im eigenen Empfinden von den europäischen Ländern damals im Verhältnis zu den Kolonien, die sie in dieser Zeit ja ausgehend 19. Jahrhundert erworben und besessen haben.
Genau, und das ist jetzt natürlich auch stark generalisiert. Wir schauen also das nachher auch noch so ein bisschen im Einzelnen an, wie sich der Blick auf das koloniale Andere und zivilisierte Eigene entwickelt hat. Im Zuge des Kolonialismus ist noch ein dritter Faktor wichtig, nämlich das Entstehen eines neuen Geschäftsmodells. Der Kolonialismus hat ja auch zu Forschungsexpeditionen von europäischen Missionaren, Wissenschaftlern und Soldaten und so weiter geführt. Und das hat den internationalen Tierhandel sehr stark befördert. Weil auf diesen Forschungsexpeditionen hat man dann angefangen, Tiere einzufangen und nach Europa zu verschiffen. Und einige Unternehmer haben sich dann ausschliesslich aufs Ausstellen von Tieren spezialisiert und haben den Handel und das Ausstellen so zu einem Massenphänomen in Europa gemacht.
Und die sind dann in der Form von einem Zirkus, wie jetzt zum Beispiel der Zirkus Knie, auch bis auf Aare gekommen.
Genau, einer der ersten und bekanntesten Unternehmer, der mit dem angefangen hat, ist der Zirkus oder die Firma Hagenbeck. Der Karl Hagenbeck, das ist einer der erfolgreichsten deutschen Tierhändler im 19. Jahrhundert gewesen. Und ihm, sein Vater, hat ein Fischgeschäft gehört. Und der hat eigentlich mit dem Fischgeschäft dann den Tierhandel aufgebaut. Und er hat das einfach übernommen und weitergeführt. Der Hagenbeck war auch der Zirkus, der als erstes Völkerschauen im deutschsprachigen Raum so richtig erfolgreich durchgeführt hat. Bei einem Tiertransport von Rentieren hat der Karl Hagenbeck nämlich eine Lappländerfamilie samt dem Hausrat mitreisen. Also er hat dann die Familie dazu bewogen, sich zusammen mit den Rentieren auszustellen. Und die Ausstellung mit dieser Familie war so ein grosser Erfolg gewesen, dass sich der Karl Hagenbeck dann auf das Völkerschau-Medien wollte fokussieren. Weil der Tierhandel, der hat dann so in den 1880er Jahren auch wieder stagniert und man hat als Unternehmer auch immer wieder neue innovative Geschäftszweige müssen suchen, um in diesem Metier überleben zu können.
Eigentlich so das Portfolio diversifiziert. Irgendwie tönt so von Fisch zu exotischen Tieren zu Menschen, die man dann präsentieren kann.
Mhm. Genau, das war auch so ein bisschen ein Trial-and-Error-Geschäft, so zum Schauen, was gefällt den Leuten, was hat Erfolg. Ja, der Hagenbeck hat da aus seiner Sicht Glück gehabt, damit das gut gelaufen ist. Er hat dann auch Geschäftsmänner rekrutiert, die ins Ausland gereist sind, um Völkerschautruppen zu organisieren. Es gibt auch unterschiedliche Berichte über Umgang mit den Leuten vor Ort, von diesen Schaustellern. Es hat Geschäftsmänner gegeben, die sich sehr stark so in Kultur versucht haben einzuleben, in ausseuropäischen Gebieten und so auch das Vertrauen von der einheimischen Bevölkerung versucht haben zu gewinnen.
Also so sich bemüht haben, die Freiwilligkeit zu erzeugen, dass die Leute eben ihm vertraut haben und er ihnen da Möglichkeiten geboten hat, Geld zu verdienen. Also.
Genau, also einfach, dass es unter einigermaßen fairen Bedingungen sozusagen der Handel stattgefunden hat. Es ist aber trotzdem auch ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen, weil es ist im Zug von diesen Rekrutierungen sehr oft so Todesfälle gekommen, vor allem wegen Krankheiten. Also ob man die Leute dann auch wirklich richtig informiert hat, was auf sie zukommt, wenn sie in Europa da von Ort zu Ort müssen reisen müssen, ist die Frage, die offen bleibt. Zum Teil hat man die Leute auch einfach vergessen zu impfen und die sind dann recht schnell zum Beispiel an Pocken gestorben. Man darf auch nicht vergessen, dass die TeilnehmerInnen von Völkerschauen auch aus Gebieten gekommen sind, die unter kolonialer Ausbeutung gelitten haben und darum schon in einem Machtverhältnis gewesen sind, wo sie vielleicht auch ein Stück weit ausgeliefert gewesen sind.
Ja, selbstverständlich.
Was zeichnet so eine typische Völkerschau jetzt zum Beispiel im Zirkus Hagenbeck aus? Wichtig war, dass man immer besonders aus europäischer Sicht fremdartige Ethnien in Anführungszeichen rekrutiert hat. Also Leute, die irgendwie eine besonders pittoreske Lebensweise oder Brüche hatten oder die zumindest so haben darstellen können. Besonders beliebt waren auch Völker, die bereits wie ein festes Bild in der europäischen Bevölkerung existiert hat. Eben auch hier, Völker ist immer aus Sicht von dem damaligen imperial-kolonialen Europa.
Du hast gerade gesagt, eben, man will ja auch ein Stück weit ein bestehendes Weltbild können bestätigen. Also verspricht sich ja dann den Leuten, es von innen als authentisch empfundenes Bild zu geben, wie authentisch das ja dann immer mag sein oder eben nicht sein.
Mhm. Genau, ja, es ist, ich muss mir wirklich Mühe geben, dass ich nicht in die Quellensprache abdrifte, oder in der Literatur und in den Quellen wird manchmal auch so ein bisschen die Sprache übernommen, die man dann zumals gebraucht hat. Das haben wir da natürlich versucht zu vermeiden oder zumindest kontextualisieren. Die Völkerschauen, die haben oft in einem Nebenzelt stattgefunden, wo eben der Kontakt zu den ZuschauerInnen auch möglich war, oder? Dass eigentlich je näher, als man an die Völker in Anführungszeichen kommt, desto besser. Und in den Zirkusmanegen hat es dann grössere, pompösere Vorstellungen gegeben, die dann also als Pantomime beworben worden sind. Jetzt im Schaustellerbuch von Aarau, wenn wir jetzt ein bisschen ins Lokale zurückkommen, ist ersichtlich, dass die Firma Hagenbeck ab den 1920er Jahren mehrere Gesuche gestellt hat, um in Aarau eine Zirkusvorführung mitsamt Völkerschau durchzuführen. Es hat auch noch früher schon andere Gesuche gegeben von kleineren Völkerschauen, aber es war nicht der Zirkus Hagenbeck, der als erstes eine Völkerschau im grossen Stil im Aarauer Schachen durchgeführt hat, sondern
der Zirkus Knie wahrscheinlich.
Genau. Der Zirkus Knie ist eigentlich eher so aus einem Artisten-Metier gekommen. Also, der hat erst später mit dem Tierhandel angefangen. Und ja, Völkerschauen sind eigentlich nicht von Anfang an beim Zirkus Knie dabei gewesen. Knies, das ist ursprünglich eine Ärztefamilie aus Österreich, die durch die Heirat von Friedrich Knie mit der Kunstreiterin Wilma ins Zirkusmetier gelangt ist. Der Friedrich Knie, der hat darauf aber sein eigenes Artisten- und Seiltänzerunternehmen gegründet. Und aus dem ist dann eigentlich der Zirkus Knie entstanden. Zuerst noch ohne Zelt. Und der Knie hat sich so als erste Akrobat Europas inszeniert und hat so mit dem Slogan geworben. Das war Anfang des 19. Jahrhunderts. Ab 1828 hat der Knie dann auch immer mehr in der Schweiz Vorstellungen gemacht. Und 1900 hat er es dann geschafft, sich im Kanton Thurgau in der Schweiz einbürgern zu lassen. 1907 hat sich dann der Zirkus Knie in Rapperswil angemeldet und hat dann dort auch sein Winterquartier aufgestellt, wo übrigens immer noch dort ist, in Rapperswil. Während und nach dem Ersten Weltkrieg hat das Artistengeschäft stagniert und es sind immer wieder Diskussionen beim Knie entfacht, sich ein Zelt anzuschaffen. Und darauf aber ist der Zirkus Knie dann auch ein Zeltzirkus geworden. Das hat zur Folge gehabt, dass sich der Zirkus musste vergrössern. Und er hat sein Repertoire mit Pferd, also mit Rösser, erweitert. Und dann ist der Knie auch in Tierhandel mit sogenannten exotischen Tieren eingestiegen. Jetzt wieder zurück zum Schaustellerbuch von Aarau. Da können wir jetzt nämlich eine sehr, meiner Meinung nach, interessante Entwicklung feststellen. Wir gehen wieder mal so ein bisschen in Archivquellen. Das kommt ja auch nicht mega oft vor in unserem Podcast.
Nein, super, wenn man Gelegenheit hat, das einzubauen.
1926 hat sich der Zirkus Knie nämlich für eine Vorstellung in Aarau beworben. Er macht im Schreiben darauf aufmerksam, dass sie in Deutschland wenig bis keine Bewilligungen bekommen haben. Die deutschen Städte haben auf die einheimische Konkurrenz hingewiesen und gesagt, dass sie halt eher ja, die deutschen Zirkus bevorzugen. Und der Knie hat dann bei Aarau beanstandet, dass man das in einer Schweizer Stadt gefälligst auch machen soll. Und sie haben sich dort schon so ein bisschen angefangen, als Nationalzirkus zu inszenieren, obwohl das nicht irgendwie ein rechtlich gefestigtes Label war, sondern die haben sich selber einfach so gesagt. Vor allem haben sie auch wollen den Vorzug gegenüber dem grossen deutschen Zirkus Hagenbeck bekommen. Sie schreiben 1926 auch, dass sie im Zirkus Hagenbeck nichts würden nachstehen. Also sie hätten in ihrer Vorstellung bereits, Zitat, über 250 Tiere der verschiedensten Gattungen, Zitat Ende. Also schon ein beträchtliches Repertoire. Eine
rechte Menagerie, ja.
Sie schreiben dann auch noch, Zitat, wir haben bereits dieses Jahr dank unseres gewaltigen Programmes und des vergrößerten Tierparks überall so großen Erfolg zu verzeichnen, dass wir zum Beispiel in Zürich, also einer an Darbietungen ganz verwöhnten Stadt, um dem Andrange und dem Wunsche der Bevölkerung gerecht zu werden, anstatt 14 Tage einen vollen Monat gastierten. Also sie sagen so ein bisschen, ja, in Zürich haben wir schon so krassen Eindruck hinterlassen, dass wir in Aarau auch garantieren können, dass die Leute hier sicher werden, Geld ausgeben und vielleicht auch so ein bisschen aus der umliegenden Region auf Aarau pilgern für den Zirkus.
Ich finde es lustig, dass sie argumentieren, ja, wie wenn sie schon super erfolgreich sind, um da ins kleine Aarau rauszukommen. Mhm. Also vielleicht ist das Ausdruck davon, dass sie sich wirklich so als Nationalzirkus etablieren wollen und auch vielleicht ein bisschen abgrenzen von der Konkurrenz. Es ist einfach erstaunlich, wenn man müsste ihnen sagen, wenn sie schon so erfolgreich und in Zürich etabliert und so sind, dass man dann müsste froh sein, als Aarau den Zirkus überhaupt aufs Land zu bekommen.
Mm. Ja, es zeugt sicher von der Konkurrenz, die auch in der Schweiz geherrscht hat zu dieser Zeit, dass eben der Knie einer von vielen Zirkus war, der sich so ein bisschen versucht hat, durchzusetzen gegen die anderen. Jetzt ist es aber so, der Polizeichef schreibt 1926 im August: Es handelt sich heute um die Frage, ob für 1927 ein Zirkus zugelassen werden soll oder nicht. Der Zirkus Knie war schon zu oft in Aarau und hat sich überlebt. Der Besuch ließ schon beim letzten Hiersein trotz aller großen Reklame zu wünschen übrig. Wenn diesem Unternehmen schon für nächstes Jahr wieder Spielbewilligung erteilt würde, wäre sicher mit einem Fiasko zu rechnen und hätte man wieder die größten Schwierigkeiten, die vereinbarte Gebühr zu erhalten. Die beiden Zirkusse Hagenbeck und Busch haben Weltruf und bieten Gewähr für erstklassiges Programm. Es ist außer Zweifel, dass eines dieser beiden Unternehmen die Zugkraft hätte, die Bewohner von weitester Umgebung nach Aarau zu ziehen. Der Stadt würden durch eine solche Bewilligung direkte und noch weit mehr indirekt Einnahmen zufließen.
Also Zirkus als ökonomischer Faktor für eine Stadt, und ich vermute jetzt schon, wie der Knie probiert, doch noch zu landen in Aarau. Trotz dem vernichtenden Urteil.
Genau, das ist tatsächlich ein vernichtendes Urteil gewesen, weil der Zirkus Knie hat schon früher immer wieder geschrieben, wie schlecht es ihnen doch geht und dass sie wirklich angewiesen sind, auch auf Vorstellungen in der Provinz, wenn man Aarau mal so nennen zu dieser Zeit. Sie schreiben jetzt am 7. Januar 1927, also etwa ein halbes Jahr darauf, ein Wiedererwägungsgesuch. Betreffend Ihrer Bedenken, dass unser Zirkusunternehmen in einem Jahre bei Ihrer Bevölkerung kein Interesse mehr wecken kann und Hagenbeck für Ihre Gegend etwas Neues bedeutet, erlauben wir uns Folgendes zu erwidern. In erster Linie engagieren wir John Hagenbeck, den bekannten Indienforscher mit 20 indischen Völkern, die ihre heimatlichen Arbeiten zeigen und sich nebenbei als Artisten betätigen. Ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil sie ja sagen, sie engagieren den Hagenbeck. Das ist einfach einer von der Familie Hagenbeck, die in dieser Firma tätig ist, wo eben so Völkerschauen offenbar vermietet an andere Unternehmen.
Ich finde jetzt das schon noch brisant, ja. Das tönt jetzt wirklich so, wie wenn eigentlich Völkerschauen im Zirkus Knie einen Auftritt in Aarau sichert oder zu dem Verkaufsargument für sie werden.
Genau, weil der Hagenbeck, der macht das schon lange, also schon seit Ende 19. Jahrhundert, wirbt er explizit mit Völkerschauen. Und offenbar muss das so eingeschlagen haben, dass der Zirkus Knie sich dort wirklich bedrängt gefühlt hat und gemerkt hat, dass man einfach mit normalen Tierschauen nicht mehr durchkommt in Aarau oder eben so in einer provinziellen Stadt und dass man wie etwas Neues muss bieten. Und aus Sicht vom Zirkus Knie hat Hagenbeck glücklicherweise das Metier schon etabliert und sie haben sich können bedienen von dem. Ja, zu was hat das geführt? Im Schaustellerbuch steht am 10. Juni 1927, mit Verfügung vom 9. Juni 1927 verweigert die Polizeidirektion der Firma Karl Hagenbeck in Hamburg die Veranstaltung eines Gastspiels im Aargau im Sommer 1927. Also, man sieht, dass da die Stadt Aarau dem Druck vom Knie nachgelassen hat. Und vielleicht auch das Argument ein bisschen mitgespielt hat, dass man eben den Nationalzirkus lieber unterstützen will und eben auch ja trotzdem in Genuss von einer Völkerschau könnte kommen und somit wirtschaftlichen Profit aus dem schlagen.
Und die Bevölkerung offenbar das Vergnügen, wie es offenbar empfunden wird, wo damals super gross nachgefragt wird.
Genau, also von dem kann man ausgehen, dass der Knie und auch der Zirkus Hagenbeck nicht wie die Faszination erfunden haben, also sie haben sie sicher mitprägt, aber sie reagieren natürlich auch auf ein bereits existierendes Bedürfnis, eben das Exotische irgendwie können zu erleben, wo ja eben auch noch von anderen Seiten vom Kolonialismus schon im 19. Jahrhundert erzeugt worden ist. Jetzt haben wir gehört, wie Völkerschauen auf Aarau gekommen sind. Wir wollen jetzt noch darüber reden, was das denn für eine Auswirkung gehabt hat auf so ein Zirkuserlebnis. Für das habe ich dir ein paar Bilder mitgebracht von der Illustrierten Zirkuszeitung. Es geht jetzt hier nicht um einen spezifischen Raum Aarau, also die Zirkuszeitung, die ist vom Knie rausgebracht worden, um die Leute ja so ein bisschen lustig zu machen auf ihr Zirkusprogramm, das ja schweizweit oder sogar auch international stattgefunden hat. Wir können aber davon ausgehen, dass die Vorstellungen in Aarau gleich gewesen sind wie überall sonst in der Schweiz, also wo einfach dem jährlichen Zirkusprogramm vom Zirkus Knie entsprochen haben. Das erste Bild, ich habe dir das auf dem Handy geschickt, kannst du das gleich mal aufmachen. Kannst du mal beschreiben, was du da drauf siehst? Wir tun uns jetzt mal nur
auf Bilder beschränken.
Genau,
also es ist so eine illustrierte Seite mit mehreren Bildern und zwei Textspalten. Und man sieht jetzt da Native Americans, titelt ist es, Zitat, Indianer reisen nach Europa, Zitat Ende. Und man sieht so ein bisschen, ja, wo ich würde sagen, das ist so mein Bild, das ich aus der Populärkultur von der nordamerikanischen Urbevölkerung habe. Man sieht da Personen in so, ja, Stoffgewänder mit diesen Western-Zötteln dran. Männer tragen den Federschmuck, den man sicher kennt, auch aus den Bücher oder Filme wie Winnetou und Karl May. Es hat dann auch da eine Frau vor einem Zelt, die so am Boden irgendwie kreucht, leicht bekleidet. Was noch auffällt, ist, dass nebst den Native Americans offenbar auch Personen in westlicher Kleidung in der Mitte dargestellt sind, im Anzug, wo dann doch irgendwie einen Gegensatz erzeugt. Ja, also alles in allem, wenn ich jetzt nur Bilder anschaue, ist das so das, was ich würde erwarten, auch heute sogar noch, wenn mir das so als eben nordamerikanische Ureinwohner abrissen wird. Dann ist so das, was ich aus Film, Fernsehen, Hollywood, ja, kenne.
Mhm. Ja, die Seite von dieser Illustrierten, die stammt aus dem Jahr 1931, aus dem 6. Jahrgang von der Knie Illustrierten. Und ich stimme dir zu, also die Bilder, die sind mir recht vertraut. Also ich würde auch sagen, dass heute immer noch nordamerikanische Indigene manchmal so dargestellt werden. Es ist da schon noch extrem, eben du hast die Frau erwähnt, die so am Boden kreucht mit einem Messer in der Hand. Also wo extrem stark, also das Naturnähe, angebliche Naturnähe oder fast tierische von Indigenen also, oder an das erinnert. Wenn man den Text von dieser Seite anschaut, dann merkt man schon, was für negative Auswirkungen auf das Menschenbild die Völkerschauen haben können haben, oder zumindest Beschreibungen in diesen Illustrierten, die im Zuge von diesen Völkerschauen publiziert worden sind. Wir werden jetzt auch wieder rassistische Sprache zitieren, mit dem Zweck, auf das aufmerksam machen, dass es das früher gegeben hat, nicht mit dem Zweck, um die rassistischen Stereotypen zu reproduzieren. Also ich lese mal vor, was neben diesen Bildern steht. Das Leben der Indianer spielt sich heute nicht mehr so ab, wie es uns in den Büchern von Karl May geschildert wird. Die einstige Freiheit und Ungebundenheit ist stark eingeschränkt worden. Und zwar großenteils im Interesse der Indianer selber, die man vor dem Aussterben bewahren möchte. Die amerikanische Regierung hat zu ihrem Schutz verschiedene Gesetze erlassen, so auch ein Auswanderungsverbot für Indianer. Wie jedes Gesetz hat auch dieses seine Kehrseite und jedenfalls ist es für uns Europäer nur noch in seltenen Fällen möglich, einen leibhaftigen und echten Indianer mit eigenen Augen zu schauen. Ja, ich finde das Zitat recht krass, weil es halt ja sehr revisionistisch ist.
Ich finde es sehr erschütternd, wie das geschrieben ist. Vor allem einerseits, eben wenn man vor dem Hintergrund, dass man weiss, dass die nordamerikanischen Ureinwohner im Zug von der Westbesiedlung von der USA vertrieben, tötet, umgebracht, in Reservat gesperrt wurden. Und dann zu schreiben, man gebe jetzt ihnen auch zu ihrem eigenen Schutz ein Ausreiseverbot. Jenseits. Ich weiss gar nicht, wie ich das sagen soll.
ja, es fehlen einem ein bisschen die Worte.
Es fehlen einem die Worte, einfach so die Verträge. Und dann die andere Seite, wenn sie so anfängt, bedauernd, wo man so meint, ah, jetzt kommt doch etwas, wenn sie sagen, es hat seine Kehrseite, dass man ihnen Ausreiseverbot gibt, dann ist meine Erwartungshaltung ja, nämlich die Leute sind eingesperrt und es wird über sie verfügt. Aber das, was sie bedauern in der Zeitschrift, ist, dass man in Europa die jetzt gar nicht mehr anschauen kann. Also das eigene Bedürfnis, unterhalten zu werden, kann man nicht befriedigen. Und das ist dann offenbar für die Schreibenden da das Hauptproblem. Und wie es diesen Indigenen geht und was das für sie bedeutet und was die Geschichte und der Zustand, wo sie sich drin befindet, wie der entstanden ist, das wird überhaupt nicht mitreflektiert.
Mhm. Genau, um das vielleicht noch kontextualisieren, das ist ja eine Illustrierte vom Knie und repräsentiert jetzt nicht unbedingt die Sicht der ZuschauerInnen. Also ob das auch so aufgenommen worden ist, eben das ist wie, kann man jetzt aus dieser Quelle nicht herauslesen. Was aber spannend ist, ist auch der Bezug auf Karl May, also den Autor von diesen Büchern und Schriften über Indigene aus Nordamerika, wo eben die Bilder erstmals auch verbreitet hat, eben von Indianern mit Federschmuck und so die edlen Wilden.
Genau, das ist ja das, was wir beide gesagt haben. Gerade die Bilder, die den Text begleitet, entsprechen ja genau dem, was wir uns ja Karl May und Filme, die sich an dem orientieren, vermittelt haben. Also da wird die Erwartungshaltung auch abgeholt.
Mhm. Genau, ich würde jetzt sagen, dass ja, die Haltung sich heute verändert hat, hoffentlich einmal. Aber die Bilder sind immer noch erstaunlich ähnlich. Und stellt sich jetzt auch so ein bisschen die Frage, ob mit den Bildern nicht auch ein Stück weit immer noch so die überlegene Haltung ein Stück weit mittransportiert wird. Wir schauen uns noch ein zweites Bild an. Damals ist es ein Bild von der Indienschau 1935.
Mhm.
Simon, ich würde dich wieder bitten, das kurz zu beschreiben.
Es erinnert mich so ein bisschen an ein Wimmelbild. Man sieht so einen Platz mit einer Stege hinten dran, der zu einem Thron aufführt. Könnt ihr nicht sagen, ob jetzt das spezifisch Indien ist. Für mich hat es so einen Anschein von Märchen aus «Tausend und eine Nacht». Also es könnte jetzt irgendetwas persisch-indisch sein. Das Einzige, was auffällt und wahrscheinlich den Indien-Touch hätte sollen vermitteln, ist, man sieht auch Elefanten. Es sind ganz viele Schausteller, die auf dem Platz vor dem Thron ihre Künste zeigen, also turnen, Akrobatik machen. Sie sind alle leicht bekleidet mit einem Ländenschurz und einem Turban, den sie tragen. Sie tragen alle oder die meisten da als Männer einen Schnauz. Und es hat ganz viel Schlangenbeschwörer, die mit ihren Flöten Schlangen aus einem Korb raus tanzen lassen. Es hat einen Schlangenmensch oder einen Akrobat, der sich da sehr fest verbeugen kann. Und einzelne Frauen, die da gesehen sind, sind auch in einem Bikini höchstens abgebildet. Das Ganze findet in der Nacht statt. Und was man auch sieht, sind da, ich weiss nicht, sind es Bengalenkerzen, die brennen, oder zumindest so grosse Federnwedel, die die Leute mit sich führen. Also eben, es ist so sehr unspezifisch mit einfach oriental, könnte man jetzt sagen. Oder würde diesen Bilder entsprechen, wo man würde sagen, das kann man gerade im Orient zuschreiben. Auch wenn völlig unklar ist, wo, wie, wer.
Mhm.
Also wird wahrscheinlich ähnlich wie bei diesen Bildern vorher einen Wiedererkennungseffekt gehabt haben beim Publikum, dass man sich etwas vorstellen kann darunter.
Mhm. Ja, ich finde es gut, dass du die Verallgemeinerung, wenn ich es mal so nennen, ansprichst, oder? Beim einen ist einfach die Überschrift Indianer. Da sehen wir jetzt ein Bild, das einfach eben die Indienschau darstellen soll, die aber ja wenig genau lokalisiert wird. Oder es ist einfach der Orient Indien, so im Stil von «Dort sind alle so». Oder das erweckt einmal den Eindruck. Auch da gibt es einen Text dazu, ein paar Seiten später, wo mit geheimnisvolles Indien anfängt. Und ja, auch sehr stark so die eben so die Exotik von Indien versucht hervorzuheben. Du hast gesagt, eben das Bild, das spricht ja auch, oder das schreit schon fast so nach geheimnisvollen Welten. Eben, es ist schon in der Nacht und überall passiert irgendetwas Unbekanntes. Es steht in dem Text auch noch, freilich, es gibt Dinge, die schon weniger unsere Bewunderung als fast ablehnendes Erstaunen hervorrufen. Jene Männer, die an ihren unteren Augenlidern Haken befestigen und an diesen Lasten heben, Steine oder gar ein Kind, gehören dazu. Also, das geht jetzt schon fast so in die Richtung Freakshow, so auch ein Element war von Menagerien und Zirkussen, wo man körperliche Abnormitäten ausstellt. Und das hat ja auch den Zweck, eine Exotik herzustellen. Nicht nur mit kolonialen Bildern, sondern auch mit dem Körper selber. Also, dass man wie die Fremdheit aus anderen Ländern verwendet, um wie auch fremde Körper darzustellen. Und ja, was mit Indien eben verbindet man ja eben so Fakir und Nagelbretter oder Feuerspeuzen, Sachen, die irgendwie ja, fast so ein bisschen gefürchig daherkommen. Ja, und das hat halt eben auch zum Zweck, dass ein Stück weit die Kultur stereotypisiert und bedrohlich dargestellt wird.
Und sich kommerzialisieren lässt. Mhm. Also ich finde, das merkt man bei, gerade jetzt im Kontext vom Knie, wie er sich beworben hat, um in Aarau anzukommen und jetzt die Elemente, die er da, die verschiedenen Formen von Völkerschauen, die er anbietet, wo es darum geht, nicht ein differenziertes Bild zu zeigen oder wo es darum geht, irgendwie einen Bildungsauftrag wahrzunehmen, sondern es geht darum, gewisse Elemente auch eben jetzt wie in dem Bild irgendwie kontextlos zu nutzen, um kommerziellen Erfolg zu haben und Leute in die Shows zu ziehen.
Mhm. Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, man könnte ja jetzt auch sagen, ja, die Leute, die stellen sich ja selber dar. Also Leute aus Nordamerika, Indigene. Also es ist auch eine Möglichkeit, selbstbestimmt können, die eigene Kultur zu repräsentieren. Was in diesem Fall meistens schwierig ist, weil nicht immer Leute aus diesen Gebieten für das angehört worden sind. Gerade bei den indigenen Nordamerikanern hat man zum Teil auch einfach irgendwelche Leute genommen, die sich dann als Indianer in Anführungszeichen verkleidet haben. Oder man hat tatsächlich Indigene genommen und ihnen aber dann gesagt, ja, wir hätten gerne, dass er die und die Kleider anlegen, dass er mit Pfeil und Bogen hantiert, um eben die Bilder, die in Europa erwünscht waren, zu repräsentieren und nicht die authentische, wenn man das Wort so in diesem Kontext kann brauchen, Kultur von diesen Leuten.
Das ist ein wichtiger Hinweis, finde ich auch, ja, genau. Also es gibt, du hast ja gesagt, eben, es hat die Werber gegeben, wo einerseits Tiere oder eben auch Truppen, wie du sie genannt hast, oder wie sie damals bezeichnet worden sind, angeworben hat. Und du hast gesagt, wie genau freiwillig dass das war, da gibt es sicher eine Bandbreite, aber das zeigt, glaube ich, schon, also auch wenn man sich vielleicht bemüht hat mit Vertragswerk, irgendwie ein bisschen einen rechtlich formellen Anschein zu haben, dass das dann nicht bedeutet hat, dass die einfach haben können sich zeigen oder sich sein, wie sie sind, sondern sie haben müssen der Nachfrage, die der Zirkus hat wollen bedienen, entsprechen und das können liefern, was man von ihnen erwartet.
Mhm. Genau, und es ist, also nicht, dass er mich falsch versteht, es ist in der Quelle jetzt nicht beleidigt, dass zum Beispiel der Knie schlecht umgegangen ist mit diesen Leuten. Oder irgendwie Gewalt ausgeübt hat, um die Leute auf Europa zu holen. Das ist schlicht und weg, kann man nicht behaupten. Aber die Bilder, die existiert haben und die Texte, die haben zu einem kolonialen Bild mit Hierarchien von Zivilisationen geführt.
Mhm.
Das kann man nicht verneinen, wenn man die Bilder aus heutiger Sicht so anschaut.
Und was ich schon auch spannend finde, eben, dass es eine Nachfrage nach dem gibt. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach mal die Leute mit etwas konfrontiert, wo sie nicht kennen und ihnen etwas Neues probiert, schmackhaft zu machen, sondern man reagiert mit dem Angebot auf einen Wunsch, der vom Publikum, ja, vielleicht nicht explizit, aber durch ihr Konsumverhalten ja durchaus erwünscht war.
Mhm. Genau, und das hat sich auch verändert über die Zeit. Also eben, wir haben jetzt so um 1900 angeschaut, nach den 30er Jahren. Die Völkerschau vom Zirkus Knie sind bis in die 60er Jahre gegangen. In Aarau hat die letzte Völkerschau vom Zirkus Knie 1964 stattgefunden, wo sie marokkanische Handwerker ausgestellt haben, oder die haben sich selber gezeigt, wie sie ihre Gegenstände herstellen, und die konnten man dann auch kaufen. Wieso das dann aufgehört hat, ist nicht ganz klar. Also es hat nicht irgendwie einen Protest gegeben oder irgendwie Hinweis, dass es nicht mehr lukrativ gewesen ist. Man kann aber schon davon ausgehen, dass aufgrund vom Film und dem Fernsehen das nicht mehr so eine Nachfrage war, eben so authentische, in Anführungszeichen, Völker vor Ort wollen anzuschauen. Also vor Ort in Aarau, im Zirkus. Ja, und es ist wahrscheinlich auch für Unternehmen immer schwieriger gewesen, so das naturnähe Bild darzustellen, weil viele Indigene aufgrund vom Kolonialismus auch ein Stück weit Europäisierung erfahren haben.
Aber ich finde es jetzt schon noch krass, wenn man sich denkt, was in den 60er Jahren los ist. Also ich meine, wir sind in einer Zeit, wo Dekolonisierung stattfindet, immer mehr Länder werden da unabhängig, politisch zumindest, von ihren ehemaligen Kolonialherren. In den USA ist die Bürgerrechtsbewegung aktiv und gleichzeitig sieht man in Europa oder sieht man in Aarau immer noch so Völkerschauen. Mhm. Also rein so vom Zeitlichen ist das schon noch, würde man das nicht erwarten.
Mhm. Und auch, dass der Begriff Völkerschau immer noch verwendet wurde ist für das.
Ah, sicher.
Ja. Genau. Genauso marokkanische Menschen sind dann beim Zirkus Knie auch noch lang geblieben und sind zuständig gewesen, um das Zelt aufzubauen. Und ja, scheint ist das wie auch noch eine Art eine Attraktion gewesen, dass das spezifisch Leute aus Marokko sind, die das gemacht haben. Ja, muss man vielleicht auch noch so ein bisschen da, ja, das internationale Flair von einem Zirkus zur Schau gestellt hat.
Mhm. Das gehört ein bisschen zum Image, dass das nicht einfach nur Schweizer und Schweizerinnen sind, die beim Zirkus arbeiten, sondern dass das ein internationales Publikum ist.
Ja. Genau. Ja gut, Simon, ich bin jetzt am Ende von dieser Geschichte.
Hey Manuel, danke vielmals. Ein sehr spannender Einblick in nicht nur die Geschichte vom Zirkus an sich, sondern ich finde auch eben in Bezug auf, was die Zirkus auch einen Teil dazu beitragen haben, eine koloniale Welt oder ein koloniales Weltbild zu prägen. Ich glaube, das ist sehr deutlich geworden. Und auch die erschütternden Beispiele, wie das beworben worden ist. Was ich jetzt noch einen spannenden Punkt gefunden habe, wo vielleicht in deiner letzten Folge zu der Mittelschweizerischen geografisch-kommerziellen Gesellschaft nicht gleich vorgekommen ist, ist schon die Nachfrage, die auch von der Bevölkerung nach solcher Unterhaltung bestanden hat. Und ich glaube, der schwierige Punkt, den du auch hast können zeigen, wo aus heutiger Sicht auch zu verurteilen ist und eben mir auch manchmal ein bisschen die Worte gefällt haben, dass man das auch sehr ausgeschlachtet hat. Also das ist ja nicht nur einfach Menschen da angebracht, unter was für Umständen auch immer, sondern wirklich eine Fremdbestimmung auch. Und das Kommerzialisieren von diesen Körpern und Kulturen, wo es nicht um Authentizität oder etwas geht, sondern oder um Lernen und Wissen, sondern es geht ums Verkaufen.
Mm. Genau, das ist auch so ein bisschen meine Message, die ich versucht habe zu transportieren. Ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, ja, Völkerschauen sind einfach ein Phänomen von der Zeit gewesen. Und ich habe das ja jetzt ein bisschen kontextualisiert, aber man muss sich halt auch aus heutiger Sicht fragen, was das für Auswirkungen gehabt hat und bis heute noch hat. Ich glaube, das ist das, wo man ein bisschen mehr darüber nachdenken sollte. Nicht, ob das jetzt ein Phänomen von der Zeit war oder ob das alles Rassistinnen waren, die das veranstaltet haben früher, sondern was wir heute mitmachen, dass die Bilder halt immer noch existieren und dass daraus Ungerechtigkeiten entstanden sind.
Und wo tatsächlich einfach Kommerzialisierung von solchen Kulturen im Vordergrund steht und nicht ein Bildungsanspruch oder ein Interesse, wirklich mehr zu wissen. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Unterschied im Umgang, dass wir von außen nie das authentische Bild werden bekommen, als wenn man in dem aufgewachsen ist. Ich glaube, ja, das ist schwierig oder sowieso vielleicht gar nie möglich.
Mhm.
Aber die Frage ist schon auch, mit was für einem Interesse nähert man sich dem an.
Mhm. Genau, da gibt es übrigens auch noch Artikel, die sich zu Zoos in der heutigen Zeit äussern. Ich glaube, der ist von der Patricia Putschert, wenn ich mich nicht alles täusche, über die Masuala-Halle im Zürich Zoo, wo es auch also darum geht, ist das ein Ort, der auch wieder irgendwie koloniale Bilder erzeugt und ein bisschen an das anknüpft. Aber da kann man noch ganz viel sich damit beschäftigen. Und ich hoffe, es hat auch ein bisschen angeregt, noch mehr sich ja, mit der Thematik Zoo und Kolonialismus zu befassen.
Ja, merci vielmals für den spannenden Blick. Einmal mehr auf die Aarauer Vergangenheit oder auf die Vergangenheit aus Aarauer Sicht. Hast du gerade noch irgendwie eine Literaturempfehlung für Leute, die sich weiter noch mit dem vertiefen? Wir verlinken die oder stellen die natürlich in unsere Shownotes, aber vielleicht hast du gerade noch etwas.
Genau, also ein sehr guter Überblick über Völkerschauen im Zoo bietet Rea Brändle mit ihrem Buch «Wild fremd hautnah». Das ist also das Buch, das sich mit Völkerschauen in der Schweiz beschäftigt, mit Blick auf Zürich. Ich habe jetzt noch einen Blick mit der Quelle auf Aarau gerichtet, aber das ist sicher ein Buch, wo recht viel Aufschluss gibt über die Thematik.
Und ich nehme an, eben die vielen Hinweise jetzt auf Aarau beziehen sich auf das Schaustellerbuch, genau, wo im Aarauer Stadtarchiv zu finden ist.
Ganz genau.
Sehr gut. Und alle weiteren Quellen werden wir dann verlinken. Kommen wir langsam da zum Ende. Falls ihr, liebe Zuhörende, auch noch Ergänzungen habt, Richtigstellungen, Kritik oder Themenwünsche für weitere Folgen, oder wenn euch die Folge einfach super gefallen hat, dürft ihr uns gerne Feedback geben als Mailadresse geschichten.aus.aarau@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram @geschichtenausaarau_podcast. Dort gibt es auch je nach Thema und je nach Verfügbarkeit auch Bilder, wo wir dort zu passend zu unseren Folgen mit ja, ein bisschen visuelle Unterstützung noch geben.
Ja, und wer noch mehr von uns hören will, der kann auch mal das Radio anstellen und vielleicht verwünscht ihr uns ja immer am letzten Montag vom Monat auf Radio Kanal K am 6 Uhr zu oben. Anschliessend sind die, wie auch alle bisherigen Folgen, dort nachher zu hören, wo ihr eure Lieblingspodcasts hört.
Damit würden wir unseren Monat schliessen und verabschieden uns. Das Jahr geht jetzt zu Ende und die Staffel 2024. Und wir werden sicher mit einem spannenden Start dann ins 2025 starten. Schaltet doch dann wieder ein. Und gute Weihnachtszeit, guten Rutsch dann ins neue Jahr. Auch dir, Manuel.
Gleichfalls. Ciao, Simon.